SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter ist heute unser Klassiker im Gespräch. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner und der Autor und Dramaturg John von Düffel diskutieren über diesen Text und seine Aktualität. Aufgezeichnet im Literaturhaus Stuttgart 2019. Am Mikrofon ist Anja Brockert.
Herzlich willkommen. Heute geht es um eine Novelle, die in Nordfriesland angesiedelt ist, an der Küste, in einer rauen und bedrohlichen Natur. Es geht um Schuld und Sühne, es geht um Aberglaube und Aufklärung, es geht um Mensch, Natur und Technik und es geht natürlich auch um Prielwasser. Theodor Storms Schimmelreiter erschien 1888 und er bearbeitete da drin eine alte Sage, die er noch aus seiner Jugendzeit erinnerte. Sie erzählt von einem Deichgrafen, der Schuld daran ist, dass der Deich bricht. Daraufhin stürzt er sich in die Fluten und ertrinkt. Aber immer wenn eine Sturmflut droht, dann jagt er als Wiedergänger auf seinem Schimmel über den Deich, um die Menschen zu warnen. So mal ganz knapp zusammengefasst. Storm machte daraus eine sehr beklemmende Novelle. Sein Deichgraf heißt Hauke Hain. Es ist ein ehrgeiziger junger Mann, der einen neuen, modernen Deich bauen will. Die Dorfgemeinschaft ist dagegen, aber Hauke Hain setzt sich durch und dann kommt irgendwann bei einer Sturmflut die große Katastrophe. Das Ganze ist sehr verschachtelt gebaut, darüber werden wir später sprechen. Ich würde gerne erst einmal auf die Atmosphäre kommen, die diesen Text durchzieht. Wenn ich der Atmosphäre eine Farbe zuordnen würde, dann wäre es grau, ein sehr dunkles Grau, so wie die Nordsee an einem regnerischen Herbsttag, so in der Abenddämmerung im Zwielicht. Ist das zu düster?
Naja, es ist vielleicht düster, aber es hat eben in der Düsterkeit auch was Erhabenes. Ich finde, Theodor Storm ist jemand, der mehr mit dieser Landschaft gelebt hat, das merkt man in jeder Zeile. Es ist große Naturdichtung und es ist auch sozusagen ein weiterer Protagonist in der Geschichte, das Meer. Und ich glaube, dass er dieses Wasser sehr, sehr gut kennt und ihm eben auch durch diese magischen Zuschreibungen, die durch den Aberglauben vielleicht auch kommen, aber eben auch eine ganz besondere Realität gegeben hat, die man, glaube ich, nachempfinden kann und die für mich bei aller Tristesse auch was Großes, was Übermenschengroßes hat.
Ulrike, welche Grundstimmung durchzieht den Text für dich?
Mir war das eben gesagt ein bisschen zu düster. Ich sehe da eher Gift, Weiß, Silbern und vor allen Dingen auch Wind. Ja, also das spürt man auch und das finde ich auch eine sehr schöne, große Qualität dieses Textes, dass das wirklich auch körperlich spürbar wird, diese Landschaft. Ich sehe die nicht nur als Bild, das auch und das sehr intensiv, aber ich spüre auch die Kälte, wie man sich sozusagen über den Deich vorankämpft. Auch die Schönheit, wenn es dann mal still ist. Die ganze Tierwelt, die auftaucht, die Vögel, was die für eine Rolle spielen. Also mit allen Sinnen wird das eigentlich erfahrbar.
Wo hat dich dieser Text berührt? Hat er dich berührt?
Er hat mich berührt. Zum einen wirklich über das, was ich jetzt mal grob Naturschilderungen nennen möchte. Man ist da, ich kann das nur unterstreichen, was John sagte, da ist jemand, da schreibt jemand sozusagen aus einer Landschaft heraus, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist, die er wirklich kennt. Da spürt man manchmal an den einzelnen Wörtern, die vorkommen, wie etwas dort benannt wird. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, für mich sind das alles Fremdwörter, aber die Faszination schlägt sofort über, ja, ich möchte da eigentlich sein, ich möchte da sofort ans Meer fahren. Das berührt mich an sich schon und dann, wenn man das mit lebendigerem oder anders lebendigen Material in Anführungszeichen auffüllen möchte, dann fand ich auch sehr schön und immer berührend die ganzen verschiedenen kleinen und großen Tiergeschichten, die sich in diesem Text befinden, besonders natürlich als Hauke dann irgendwie eingreift, als der neue Deich gebaut wird und der Aberglaube sagt, ne, da muss was Lebigs, ist ja auch überhaupt ein tolles Wort, ja. Was Lebigs muss da eingegraben werden, damit der Deich hält. Und früher war das ein Kind. Und da hat man irgendwie einer Frau ein Kind abgekauft. Und jetzt ist man ja schon zivilisierter und nimmt jetzt einen Hund. Und Hauke rettet diesen Hund, ja. Und damit gewinnt er natürlich mein Herz endgültig.
Ja, wo liegen die Berührungspunkte für dich, John?
Also mich hat der Text auf ganz, ganz vielen Ebenen berührt. Zunächst mal, finde ich, hat er in der Beschreibung des Meeres, aber auch in Beschreibung dieser Opferkulte, dieses magischen Denkens, was Archaisches, also was ganz Ursprüngliches, auch Erschreckendes. Gleichzeitig hat er diese große Schönheit und allein diese Mischung zwischen diesem Unheimlichen und dann doch gleichzeitig Schönen ist für mich schon eine gewisse Faszination. Gleichzeitig, finde ich, ist die menschliche Geschichte von einem Autor geschrieben, der das Leben in sehr vielen Facetten kennt. Es ist ja sein letztes Buch. Wenige Monate später stirbt Theodor Storm und man merkt, dass es ein Leben umfasst, dass dieser Mann Helden, Charaktere schreibt, die eben widersprüchlich sind, die im Leben gestanden haben, die auch unterschiedlichste Facetten haben. Also es gibt zum Beispiel in der amerikanischen Drehbuchlehre eine Regel, wie führe ich eine Sympathiefigur ein? Und die Sympathiefigur im amerikanischen Drehbuch rettet am Anfang eines Films ein Tier. Ja, was macht Hauke Hain? Er tötet am Anfang der Novelle einen Angora-Kater. So, also damit wird schon mal jemand eingeführt, der eigentlich der Held der Novelle ist und gleichzeitig aber etwas tut, wo man erstmal denken würde, wieso bringt er dieses Tier um? Und was für ein Verhältnis wird dadurch erzählt? Und dadurch führt er uns in einen komplexen, widersprüchlichen, gefährlichen Charakter ein. Und man versucht diesen Hauke immer weiter kennenzulernen im Laufe der Geschichte. Dann kommt diese Elke dazu, die auch eine ganz tolle Frauenfigur ist für die Zeit. Und insofern setzt sich da ein Panoptikum von Menschen zusammen, die in einem Gemeinwesen stehen, das auch eine ganz große Realität hat, das ungefähr so träge ist wie die Bundesrepublik Deutschland.
Zu den Figuren würde ich gerne was ergänzen, so gerne ich die eigentlich, wenn ich dir zuhöre, in dem jetzt allen zustimmen möchte, weil es auch mein erster Leseeindruck war. Beim Nochmallesen kamen mir dann doch manchmal die Figuren vor wie, naja, so gegen die Sonne gesehen sozusagen. Es ist dann schon doch auch ein Schattenriss, ein Puppenspiel fast. Also es wird ja eine Heldengeschichte doch erzählt, der Antiheld, das ist ja auch eine andere alte Regel, bei Held wird eben doch eine Untat eingeführt erst einmal und dann kann es immer nur noch besser werden. Und so ähnlich ist das auch mit Hauke. Wir erleben einen jungen Mann, der wächst, der sich etwas aneignet, der auch jähzornig ist, aber dann wird er geläutert, seine Frau verhilft ihm dazu, er reift und das ist ja der Moment, wo er dann anfängt, die Tiere zu retten und dann ereilt ihn eigentlich etwas sehr Interessantes, nämlich eine Schwäche. Eine Schwäche, die für die Katastrophe am Ende mit ursächlich sein wird, nämlich er weiß, dass der alte Deich nicht in dem Zustand ist, in dem er sein sollte, müsste sich aber mit Ole Peters seinem Widersacher auseinandersetzen und ist zu schwach für diesen Widerstand und begräbt oder lässt dieses Kriegsbeil sozusagen ruhen und dieser Deich bricht ja dann am Ende, wie wir wissen. Und da tut sich für mich etwas auf, was Storm in dieser Novelle dann nicht mehr leisten kann. Er kann das nicht wirklich begründen. Er lässt ihn dann krank sein, also er zieht so einen Gott von außen heran, der ist krank, er hat ein Virus oder irgendetwas und ist körperlich schwach und deswegen wehrt er sich nicht. Und da ist einfach ein Ende erreicht der psychologischen Ausdeutung. Da folgen die Figuren immer noch Klischees, Stereotypen, was in Ordnung ist, denn es ist eine Novelle, es ist ja auch kein 300- oder 400-Seiten-Roman, der uns erlaubt, in die Charaktere, in ihre wirkliche Psychologie einzusteigen.
Da muss ich noch mal ganz kurz eine Lanze für Hauke brechen, weil ich glaube, also für mich, du hast recht, es ist psychologisch nicht ausgeführt, die Figuren sind auch mitunter holzschnittartig, wobei ich sagen muss, in Nordfriesland ist man automatisch ein kleines bisschen holzschnittartiger.
Das würde ich mich ja gar nicht trauen, das zu sagen. Aber du kommst aus dem
ich
Norden.
Ich komme aus der Gegend. Ich
du
weiß,
darfst
ich
das
spreche.
Jetzt. Ja, ich würde
und gleichzeitig finde ich zum Beispiel sehr erfahrbar im Lesen der Novelle, dass da eine Erschöpfung eintritt. Hauke hat einen so harten Kampf gekämpft. Er hat eigentlich ein Problem, das uns ziemlich vertraut vorkommen müsste. Er weiß, wie Deiche gebaut sein sollten. Nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Wir wissen auch, wie einiges sein sollte. Und wir wissen es übrigens auch schon ziemlich lange, ja, wie man ökologisch und so weiter wirtschaften müsste, wie man leben sollte. Aber wir schaffen es nicht, weil wir sozusagen in einer Trägheit und natürlich auch Bequemlichkeit gefangen sind und denken, naja, genau wie die Dorfbewohner dort, es ist ja immer noch so einigermaßen gut gegangen, warum soll es nicht auch irgendwie weiter gut gehen, ne? Das heißt, er hat ein Umsetzungsproblem und er kämpft sozusagen sehr alleine und ungeliebt von allen dafür, dass diese wissenschaftliche Erkenntnis, seine Erfahrungen, die er eingesehen hat im Umgang mit diesen Katastrophen, mit den Gefahren des Meeres, wie man das macht. Und er setzt sich immer durch und immer nochmal durch und er hat sehr wenig von seiner Frau. Er kämpft dann damit, dass die beiden ein behindertes Kind bekommen. Auch da ist er sozusagen zum Außenseiter gestempelt. Und er ist immer, immer draußen und kämpft sozusagen für jeden neuen Schritt den Kampf von vorne. Und dass ein Mann irgendwann nicht mehr kann, Hauke Hain irgendwann nicht mehr kann, das konnte ich so gut nachvollziehen. Und insofern erarbeitet sich einfach Wund an dieser Welt. Und deswegen ist es so tragisch. Also ich hätte die Krankheit auch nicht gebraucht, da stimme ich dir zu, weil es die Erschöpfung einfach ist von jemandem, der die ganze Zeit einen einsamen Kampf kämpft.
Womit wir mitten in den Fragen nach dem sozialen Thema sind, nach dem Zusammenhang dieser Gemeinschaft. Und das finde ich auch sehr spannend und auch sehr aktuell an diesem Text. Die Frage, wie entsteht Innovation? Wie entsteht Veränderung? Und wie bewegt man ein Kollektiv? Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Wie bewegt man das? Und ich finde auch sehr modern, wie viele Aspekte Storm dann mit hineinnimmt in diese Gemengelage, in dieser Dorfgemeinschaft. Auch die Ökonomie spielt ja eine große Rolle. Es geht durchaus auch darum, die Leute für das neue Projekt zu gewinnen, indem man ihnen eben Geld, zusätzliches Land, so Gewinn vor Augen stellt, um die Traditionen aufzuheben. Es wird auch immer deutlich, dass das so der Homo economicus, ja, der ist auch im Jahr 1756, zu dem diese Novelle spielt, schon da. Darüber kann man sie bekommen. Es spielt aber genauso eine Rolle, dass die Konkurrenz unter den Männern, wer ist wie männlich, welchen Status hat man? Und wie kann man sich mit jemand verbünden? Also du hast jetzt sehr eindringlich geschildert, dass Hauke immer allein ist. Das stimmt ja aber nicht ganz. Er hat ja Unterstützung. Immer wieder wachsen ihm ja auch Stimmen zu über die Verwandtschaft, auch in dieser Männerrunde, die dann doch beruhigen und dafür plädieren, dass man dem neuen Kurs sozusagen folgt.
Aber ich fand es auch interessant, wie diese Machtspiele und Allianzen, wie er das beschreibt, ja, und zwar sehr fein. Du siehst wirklich diese Sitzungen im Dorfkrug, wie die versuchen, sich gegenseitig auszuhebeln, und dann haut wieder einer irgendwie dem anderen auf die Schulter und sagt, na ja, komm, jetzt kriegen wir schon und so. Und du hast das Gefühl, er ist sehr einsam. Es ist doch eine sehr einsame Figur, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite hat er ein sehr gut funktionierendes Familienleben. Er ist eine exponierte Figur, aber er ist einsam, würde ich denken, das ist jemand, der überhaupt nicht mehr sozusagen eingebunden ist in soziale Verantwortungszusammenhänge. Und da ist ja das Gegenteil. Er ist ja jemand, der von Anfang an der Verantwortung übernommen hat, der zusätzlich, als Deichkraft hat man zusätzlich noch mehr Verantwortung, der sehr sozial denkt. Er ist exponiert, wie eben ein Kind exponiert ist, das aus diesen einfachen Verhältnissen kommt und sich selber Euklid beibringt. Also eigentlich so etwas wie eine Figur, die ja Innovation bringt, bewegen kann, anführen kann. Das tut man aber nur, wenn man alle anderen mitnimmt, ja? Und er muss ziehen. Das ist, glaube ich, für mich eher die Position, sich auch daran wund zu reiben, dann, das stimmt.
Ja, und das ist fast, weil du sagst, das berühmte Wort vom Mitnehmen, ne? Es gibt ja keinen Politiker, der heute nicht sagt, wir müssen die Leute bei dieser ganzen Veränderung, die uns jetzt bevorsteht, wir müssen die Leute mitnehmen, ne? Das ist ja sehr, sehr schwer, weil es gibt ja auch eine ganze Menge von Gründen, warum die nicht mitziehen. Und manchmal denkt man auch, vielleicht haben sie recht, denn ich finde, das ist sozusagen der große Kampf in der Novelle, dass ja in diesem Naturdenken, was man auch ganz leicht als Aberglaube abtun kann, auch eine Wahrheit steckt. Denn immerhin ist es ja sozusagen die Ironie der Geschichte, dass derjenige, der für die Aufklärung, für die Wissenschaft, für den technischen Fortschritt steht, Hauke Hain, als Gespenst endet. Ja? Also das ist ja schon eine Ironie der Geschichte, dass der Aufklärer zum Gespenst wird und damit zum Gegenteil der Aufklärung. Und insofern beantwortet eigentlich oder bewertet Theodor Storm nicht, was richtig ist. Man kann ihn als Fortschrittsskeptiker interpretieren, man kann ihn aber natürlich auch als Kritiker des Aberglaubens interpretieren. Ich glaube, in dem Text selber findet man Belege für beide Positionen. Und insofern ist es ein sehr offenes Buch, und das macht natürlich die Sache auch schwerer, für eine Figur sich eindeutig positiv zu positionieren.
Ich finde, da gibt es eine Schlüsselszene dazu, die das auch nochmal unterstreicht, was du sagst. Nämlich als Hauke schon Deichgraf ist, hat ja auch er einen Knecht, und der hat auch nochmal eine Hilfsfigur. Und die beiden machen ein Experiment. Und zwar streiten sie sich, ob das Gerippe dieses Pferdes, das da immer lag, ob das jetzt noch da ist oder nicht. Es geht natürlich um den Schimmel, den Hauke inzwischen gekauft hat, und der Aberglaube steht im Raum, das ist eigentlich unser Pferdegerippe, das da immer am Strand lag, und der Teufel hat seine Finger im Spiel, und jetzt reitet der Deichgraf diesen Schimmel, ja, das teuflische Pferd, und das Gerippe ist verschwunden. Und die beiden stehen in einiger Entfernung von dem Ort, wo einst das Gerippe lag, und glauben, dass sie da den Schimmel grasen sehen. Und dann gehen sie wieder hin und haben eine Verabredung. eigentlich ein klassisches wissenschaftliches Experiment haben sie verabredet. Nämlich der eine bleibt da stehen, wo sie immer waren, und der andere geht hin und berichtet ihm dann, was passiert ist. Und da erzählt die Novelle, wie sich die Wahrnehmung der beiden spaltet. Der, der bleibt, wo sie beide standen, sieht die ganze Zeit diesen Schimmel da grasen, und der andere geht an den Ort und sieht überhaupt nichts. Das Gespenst löst sich auf, es ist dann eben ein Gespenst. Und diese beiden Wahrnehmungen lassen sich nicht vereinen. Beide haben sozusagen ihre sinnliche Wahrnehmung, jeder hat gleichermaßen Recht. Und der Streit lässt sich so auch nicht beilegen. Und das finde ich eigentlich sozusagen das wirklich Aufregende an dem Text, dass nämlich die Kategorie Wirklichkeit sich auflöst. Man würde das immer so einordnen, Theodor Storm 1888 diesen Text veröffentlicht, Realismus. Pustekuchen, kann man da eigentlich nur sagen, ne? Oder so, die Realität selbst ist, ja, wie gespensterhaft ist sie eigentlich? Mhm. Das heißt beides. Das, was hier real dasteht, ist gespenstisch in sich, und die Gespenster haben auf der anderen Seite ein Stückchen Möglichkeit, Anteil an Realität, und das alles wird eigentlich vermittelt über Sprechen, und Sprechen spielt hier die zentrale Rolle neben dem Wasser und dem Brillwasser.
Ich würde gern kurz aufs Hören kommen, mhm. Und zwar, wir hören eine Passage, eine erste Passage, als das Gespenst, als der Schimmelreiter zum ersten Mal auftaucht. Ja, Stefan Wankura liest für uns.
Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Erzähler, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ, denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt. Meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten, und ich erdachte es nicht, den Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter ins sicheres Quartier. Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger. Ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen, selbstgezogenen Perinette und Grand Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davongeritten. »Wart nur, bis du ans Meer kommst«, hatte er noch an seiner Haustür mir nachgerufen. »Du kehrst noch wieder um. Dein Zimmer wird dir vorbehalten.« Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht des Pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf: Sei kein Narr, kehr um und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest. Dann aber fiel es mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel, und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend. Jetzt aber kam auf dem Deich etwas gegen mich heran, ich hörte nichts, aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an. Wer war das? Was wollte der? Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen, und Ross und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter. Aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war wie das erste Mal lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dann war es mir, als sähe ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen.
Danke, Stefan Wankura. Ich würde, so eindrücklich das jetzt war, trotzdem gerne erstmal die Konstruktion klären. Es gibt eine erste knappe Rahmenerzählung, in der sich ein anonymer Erzähler an seine Urgroßmutter erinnert, die ihm wiederum eine Geschichte erzählt hat. Und in dieser Geschichte gibt es, das ist die zweite Rahmenerzählung, wiederum einen Erzähler, das war der, den wir eben gehört haben, einen anonymen Reisenden, der in ein nordfriesisches Dorf kommt, das ist so in den 1820er Jahren. Dieser Reisende wiederum bekommt von einem Schulmeister die Geschichte von Hauke Hain erzählt. Das ist dann die Binnenerzählung und die spielt um 1750. Warum diese Mordskonstruktion? Was trägt die aus?
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, weil tatsächlich ist es so, dass der Erzähler des oberen Rahmens, also des ganz äußeren Rahmens, nicht die Geschichte von der Großmutter erzählt bekommt, was habe ich auch gedacht, sondern er findet sie in einem Leseheft. Und die Großmutter sitzt nur da und legt dem Enkel sozusagen die Hand auf den Kopf.
Dem Urenkel.
Die Hand auf den Kopf. Das heißt, man denkt das automatisch, das ist eine Großmuttergeschichte, die dem Enkel oder Urenkel erzählt wird. Aber es ist eigentlich nur die Hand der Großmutter, die auf diesem Kinderkopf liegt, während der Junge dieses Buch liest und nachher nicht wiederfindet. Und deswegen dann diese zweite Erzählung aufmacht, also sozusagen aus der Erinnerung heraus. Und man kann sich natürlich wirklich fragen, warum diese Konstruktion? Und die erste Teilantwort wäre zum Beispiel auch schon, dass das Buch, das gedruckte Heft ja schon eine Form von sprachlicher Verarbeitung etwas bedeutet, während die Hand der Großmutter auf dem Kopf des Jungen noch so eine ganz andere Linie legt, also zu den Großmuttergestalten in der Novelle selbst, also der Trinjans, die mit dem Aberglauben sehr eng verflochten ist, die Besitzerin dieses Angora-Katers und anderen alten Geschichten, sodass es sozusagen wie über Fleisch und Blut in diesen Jungen oder in den Zuhörer übergeht.
Ich glaube, dass diese komplizierte Rahmung ganz essentiell ist für diesen Text, weil sein Kernthema eben die Frage nach Wirklichkeit und Wahrheit ist. Was kann man glauben? Was ist Faktum, was ist nicht Faktum? Und sowohl der Text selbst als literarisches Dokument oder Zeugnis, als auch das, was innerhalb des Erzählten dann verhandelt wird, auf beiden Ebenen wird, was Faktum ist, was Wahrheit ist, immer mit Sprache verhandelt. Gerüchte reden, hinterherreden, über Sprache Druck ausüben, ist ein wesentliches Moment in diesem Text, um die Wirklichkeit zu verfassen. Und zugleich hat Storm, wenn ich das jetzt mal aus der praktischen Perspektive ansehe, wenn man als Autor oder Autorin das Ziel hat, ich möchte eine Geschichte erzählen, in der nicht ganz klar ist, was alles Realität ist und was nicht, was mache ich dann? Ich habe dann als Autor die Aufgabe und auch die Möglichkeit, über meinen eigenen Text genau damit zu spielen, dass etwas beglaubigt ist oder doch Aberglaube. Und deswegen gibt es diese Staffelung. Ja, typischerweise in der Tradition des Erzählens sind diese Rahmen ja da, um Glaubwürdigkeit zu schaffen. Die klassische Sache wäre, X hat es mir erzählt und ich erzähle es euch jetzt wieder und deswegen ist es wahr, nicht wahr? Ist also verbürgte Geschichte. Und das weiß natürlich auch Theodor Storm. Und damit fängt er an und verdreht es sogleich. Es wird da eben nicht gesprochen, es ist ein Text im Spiel, der verloren gegangen ist. Dann kommt der zweite Erzähler. Immer rutschen wir tiefer in die Zeit, das ist auch sehr wichtig dabei. Ja. Die Erzählung spielt nicht in der Gegenwart, sondern wir haben so eine Kette in die Vergangenheit zurück über das Wort. Dieser Ich-Erzähler, der da über den Deich reitet, mit dem Wetter kämpft, kommt dann in so einen Krug, da wird eben das Wetter beobachtet und dort sitzt das Schulmeisterlein. Ja? Also die Erzähler werden auch immer mickriger, sag ich mal.
Der Schulmeister. Große,
ja. Und das Schulmeisterlein und alle, der ist so eine Witzfigur auch in gewisser Weise und der darf jetzt seine Geschichte erzählen. Und der sagt dann auch noch, ja, also ich bin ja eher so ein rationaler Mensch, da ist auch eine Menge Aberglauben drin, den lasse ich jetzt weg. Und dann sagt der Ich-Erzähler, nein, den erzählst du jetzt schön mit. Und der Ich-Erzähler beurteilt dann aber auch alles rational, weil während der Text weitergeht, kommen die beiden auch immer mal wieder vor.
Es gibt richtige Erzählunterbrechungen, genau. Also und, die sozusagen wieder in die Distanzierung gehen.
Und zugleich haben wir ja aber diesen Text in der Hand und da kann man an diversen Stellen sehen, wie Storm sozusagen, der ganz im Hintergrund ja alle Fäden zieht, sich sehr bemüht hat, den Aberglauben, die abergläubische Schiene zu stärken. Indem gerade auch seine Frauenfiguren, die haben dann alle irgendwie so Weissagungsträume. Ja? Also Krankheit, Fieber, sagt die Frau wieder die Wahrheit. Oder das sogenannte blöde Kind hat auch immer so einen Zugang zu einer anderen Wirklichkeit. Also er stärkt diesen Moment, damit wir, wenn wir als Leser des Ganzen auch wirklich schön im Zweifel bleiben, ob es den Schimmelreiter jetzt gibt oder nicht, was natürlich eigentlich schon mal eine unsinnige Frage ist, weil wir ja wissen, dass wir Fiktion lesen.
Und um das noch zu unterstreichen, es ist nur sozusagen eine mögliche Erzählung dieses Schulmeisters. Denn ja, wenn der Schulmeister vorgestellt wird, wird noch gesagt, ja, ihr müsstet mal die Geschichte hören, wenn sie meine Hauswirtschafterin, die alte Dame, erzählt, der Drachen, der so ein Drachen. Und dann sagt er auch noch, der Deichkraft sagt dann auch noch, also bei Drachen sind solche Geschichten am besten aufgehoben. Das heißt also, wir kriegen sozusagen eine von der Magie und dem Aberglauben relativ bereinigte Version, wissen aber die ganze Zeit, es gibt eine Drachenversion sozusagen von dem Ganzen, ja, die noch viel finsterer ist.
Da muss natürlich sofort, kann man sich natürlich aufregen, wenn man mal sieht, wie hier sozusagen die Redekompetenzen prima facie verteilt scheinen. Ja, das sind also die Männer, die machen ja die wirklich wichtigen Sachen. Sturmwacht, exklusiv männlich, Schule, exklusiv männlich, Deichgraf, exklusiv männlich. Und die Frauen kommen vor als irgendwie komische Katzenhüterinnen und Vogelzähmerinnen, sind entweder sehr alt und wie eine Hexe gekennzeichnet oder heißen Elke, sind brave Arbeitstiere, die dann doch noch ein Kind kriegen oder sind weiblich und ein Mädchen. Und die haben alle Zugang zu diesem Aberglauben und der sogenannten Drachen- und Hexenwelt.
Also bei Elke?
Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Und das wäre jetzt so der harte Gegensatz. Und das Schöne daran ist aber, dass das nicht ganz aufgeht. Storm greift es auf, er zitiert es und mich hat dann sehr beruhigt zu sehen, wie eigentlich sozusagen die ganze Männerstaffelung auch so vor sich geht, weil ich mich zunehmend amüsiert habe über die Männer im Dorfkrug und auch über diesen Schulmeister, weil die alle so auftreten wie so Schrumpfformen von Männlichkeit. Die sind alle sehr viel inkompetenter als Hauke Haien und alles ist sozusagen tief im Dorf versandet oder wie immer man das nennen möchte. Und auch das Rationale, die Wissenschaft, die Vision, die Hauke ja hat mit diesem Deich, ist eben auf die Schule, auf das kleine, eingekasselte Wissen geschrumpft. Und deswegen war mir auch so wichtig, diese zeitliche Staffelung zu haben. Denn die Frauen- und die Männerwelt werden zwar aufeinander so die Funktionen und Rollen verteilt, aber keine kommt sonderlich glorios weg.
Ich habe deswegen eben kurz eingehakt, weil ich finde, dass die Figur der Elke schon stärker ist, als wie du es eben gezeichnet hast. Also Elke ist tatsächlich nicht nur mathematisch begabt, sondern die hat auch Macht und ja, sie kann Strippen ziehen. Also das ist eine etwas ungewöhnliche Frauenfigur.
Ich finde auch, bin auch genau deiner Elke-Partei und muss sagen, sie ist für die Zeit natürlich und gemessen daran eine sehr besondere Frauenfigur. Also sie ist zunächst mal als Deichgrafentochter von einem Deichgrafen, der das Amt nur deshalb ausführt und bekommen hat, weil sein Vater und sein Großvater dieses Amt auch schon inne hatten, aber eigentlich völlig inkompetent ist und nur davon träumt, Entenbraten zu essen. Für diesen Deichgrafen, also ihren eigenen Vater, schmeißt sie im Prinzip den Laden. Also sowohl den Hof, mehr oder weniger, als auch die Deichgrafschaft. Sie hat ein Autoritätsproblem gegenüber dem Vater, weil der Vater von ihr nicht alles annimmt, insbesondere wenn die Deichkontrolle ansteht. Also wenn man sozusagen dann Deichschau hält und anguckt, wo sind dann die Stellen, wo es kritisch ist. Da hat sie zwar auch ein gutes Auge, aber der Deichgraf nimmt nicht so viel von ihrer Kritik an. Wenn Hauke dann als Kleinknecht in diese Wirtschaft kommt und beim Deichgrafen Assistent wird, dann ist das für ihn leichter, weil er ein Mann ist. Also diese Vorurteile bestehen natürlich. Und dennoch kann sie rechnen, sie ist eine politische Frau. Ihr großer Coup ist natürlich, da kann man jetzt auch sagen, es ist ein Ehe-Coup, aber das große Problem ist, dass Hauke Haien, der alle Fähigkeiten dafür hat, nicht Deichgraf werden kann, weil ihm sogenannter Klei unter den Füßen fehlt. Sprich, er hat nicht genug Land. Und Elke macht etwas ganz Raffiniertes, es ist gerade ihr Vater gestorben, alle wichtigen Männer sind beisammen, das ganze Dorf trauert um diesen Deichgrafen und sie spricht sozusagen mit den Entscheidern und sagt, ja, wissen Sie, der neue Deichgraf, wer soll das werden? Ich hätte einen Vorschlag. Und dann sagt sie eben Hauke Haien, mit dem sie auch schon unter der Hand verlobt ist zu diesem Zeitpunkt, und sagt dann, naja, auf den Einwand hin, dass er ja nicht genug Klei unter den Füßen habe, naja, wir sind einander versprochen und wir werden heiraten. Damit hätte er ja sozusagen genug Grund- und Bodenbesitz. Und dann sagen die, ja, aber wir wissen ja nicht, wie das mit den ehelichen Güterrechten ist. Ist es dann wirklich Haukes Grund und Boden? Dann sagt sie, nee, ganz anders. Bevor wir heiraten, schenke ich ihm alles, sodass ich den reichsten Mann im Dorf heirate, weil ich habe ja auch meinen Stolz. Ne? Also, und das ist natürlich ein politischer Coup, mit dem sie total sicherstellt, dass sie die Frau des Deichgrafen wird, dass Hauke in diese Position bekommt. Und das, was Hauke mitunter in seinem Ehrgeiz später noch so befeuert, ist, dass alle im Dorf sagen, er ist nur Deichgraf geworden seines Weibes wegen. Das heißt, die eigentliche Erstidentität als Deichgraf bekommt er durch Elke. Sie macht ihn zum Deichgrafen. Er macht es nicht selber.
Ich finde Elke als Figur auch sehr sympathisch. Ich mag sie. Die Frau ist klug. Sie setzt ihre Mittel ein, sie ist aufrecht, sie liebt diesen Mann sehr, sie geht auf wunderbare Weise mit dem behinderten Kind um. Sehr sympathische Figur. Es gibt einen Punkt, den ich an Elke dann nicht verstanden habe, nämlich das Ende, die Katastrophe. Ja? Sie weiß, wo sie ist, wenn sie klug und verständig ist, warum fährt diese Frau mit der Kutsche und dem Kind und dem Hund aus diesem Haus weg, das hochsteht, in dem sie überleben würde, warum fährt sie raus? Das verstehe ich nicht und da merke ich so, da klappert es dann ein bisschen. Ja? Da ist die Mechanik, da braucht er natürlich seine Katastrophe.
Touché, wir kommen später nochmal drauf zurück.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das offen bleibt. Ja,
also da weil finden wir dafür, ich glaube, das ist ja das Problem. Nein,
dazu nur ganz kurz, also man kann das, und ich weiß, dass es sozusagen gefährliches Gelände ist, aber man kann den Begriff der Treue, der in diesem Zusammenhang natürlich ein strapazierter Begriff ist, aber der für diese Figuren und auch für diese Landschaft ehrlich gesagt eine große Rolle spielt, die Art und Weise, wie die beiden sich angefeindet von dem ganzen Dorf immer wieder einander versichern. Ich finde, das ist eine extrem berührende Ehe, die die führen, bei all den Schwierigkeiten, mit denen sie klarkommen müssen. Unter anderem eben die Tatsache, dass Elke mehr oder weniger das ganze Gut alleine leitet und betreut, während sich Hauke um seine Deichgrafschaft kümmert. Also eigentlich gehört das zusammen. Ne? Der Mann sollte ursprünglich den Hof führen und als Deichgraf tätig sein und aufpassen, dass es mit den Deichen alles stimmt. Die beiden teilen sich aber die Arbeit. Elke kümmert sich um das Gut, was den eigentlichen Lebensunterhalt dieser Familie mit ausmacht. Und Hauke ist in seinem Spezialgebiet, seinem Superhobby tätig. So muss man es vielleicht mal ausdrücken, damit der Punkt klar wird. Und sie steht sozusagen da ihren Mann. Die beiden sind ein Double Income, No Kids Paar zunächst ganz lange. Also zwei Einkommen, kein Kind. Und dann kommt eben dieses sehr späte Kind, was dann ein behindertes Kind ist. Und die beiden müssen sich wieder einander versichern. Und es gibt einen Moment, wo Hauke auch fast Elke verliert. Sie liegt im Kindbettfieber, sie hat Wahnvorstellungen, sie kommt in diese magisch-albtraumhaften Zonen hinein und er betet zu Gott auf eine Weise, dass alle im Dorf sagen, das ist Gotteslästerung, weil das seine private Anrufung und noch ein bisschen eine Gottesbeschimpfung darstellt. Er stellt nämlich die Allmacht Gottes in Frage. Und insofern versichern sie sich einander wieder. Und diese Treue im Moment der Katastrophe, jetzt komme ich zu der Antwort, bedeutet vielleicht eben auch, ich gebe zu, es ist ein bisschen konstruiert, aber es ist eigentlich so, sie weiß, jetzt entscheidet sich das Schicksal. Und der Moment zu sagen, wenn ihm was passiert, ich will dabei sein, man kann sagen, ist es Kitsch, aber ich finde, das ist für mich das einzige Verständliche, warum sie das tut. Es ist widersinnig, es ist irrational. Aber sie will dabei sein, wenn das Schlimmste passiert. Also sie will ihn nicht überleben, genauso wie er sie nicht überleben will. Und das ist sozusagen dieser Treueschluss, vielleicht ein bisschen dick, aber ich finde emotional für einen empfindsamen Menschen wie mich nachvollziehbar.
Womit du nicht gesagt haben möchtest, nehme ich an, dass ich kein empfindsamer Mensch bin, oder? Zwei wichtige Stichworte sind, glaube ich, da auch noch gefallen dabei. Das Stichwort Kitsch, das will ich schon gerne auch aufgreifen. Du hast das vorhin schon beschrieben, wie der Text anfängt mit Urgroßmutter, streichelt dem Kind die Haare. Und es kommt öfter vor, da hatte ich schon den Eindruck, ich sitze jetzt im Genrebild Biedermeier des 19. Jahrhunderts. Ich sehe so richtig die Postkarte, Weihnachtspostkarte, und das wird uns erzählt. Ja, also da greift er schon manchmal tief in die Kiste. Auch bei den Naturbeschreibungen passiert das immer wieder, findet aber ein ganz schönes Gegengewicht durch die Erdung dieser Beschreibungen in auch dem Vokabular, in dem genauen Blick, der genauen Kenntnis der verschiedenen Vogelarten zum Beispiel, die dann auftauchen. Und der andere zweite Punkt ist, glaube ich, der war, glaube ich, sehr wichtig, was Hauke selbst nochmal angeht. Das Superhobby, sagtest du. Und ich denke, man könnte auch sagen, einer der wenigen literarischen Texte, die ich kenne, der sich hier mit jemandem auseinandersetzt, der einer Obsession folgt. Und zwar einer Obsession, die nicht irgendwie im Rahmen der Liebe stattfindet, ja, also zu Frau oder Mann, sondern eigentlich zeigt er uns einen von einer technischen Sache besessenen Menschen. Und diese Obsession funktioniert, weil sie unterstützt wird von Elke, die ja nochmal ganz anders auch sozial eingewoben ist in diese Dorfgemeinschaft. Ja, also das ganze soziale Gefüge, wer bekommt was, wer unterstützt wen, das läuft ja alles über sie. Und trotzdem zahlt er zunehmend einen Preis. Und dann braucht man natürlich die Katastrophe am Ende. Und dass sie dann mitgerissen wird, weil sie auch die Obsession unterstützt hat, wäre dann, wenn wir deine Konstruktion nehmen, der nächste Schritt in dieser Konstruktion, womit wir bei dieser Frage nach Schuld oder nicht Schuld sind, die diesen Text ja schon auch durchzieht, auch mit den Gottesdiskussionen.
Ich würde gerne mal auf diesen Begriff der Obsession kommen oder an die Obsession anschließen. Überschätzt sich diese Figur? Überschätzt sich dieser Hauke Hain?
Ja, es gibt vielleicht zum Thema Obsession und wie tief die in ihm sitzt, schon dieses anfängliche Erlebnis mit dem Angora-Kater. Der Hauke zieht immer an die Deiche, beobachtet das Meer und schießt sozusagen mit der Zwille die Strandläufer. Und der Kater, den dressiert er. Und bringt ihn dazu, diese geschossenen Vögel zu apportieren. Ich weiß nicht, ob, wie gut sie sich mit Katzen auskennen, aber Katzen sind absolut überhaupt nicht lernfähig. Also eigentlich glaubt er, er kann einen Kater dressieren, wie man einen Hund dressiert. Hunde kann man dressieren, bekanntlich, mir gelingt es nicht, aber die meisten Menschen können das. Das heißt also, er versucht die Natur zu beherrschen in einer Weise, die unmöglich ist. Und was er dann tut, wenn er diesen Kater umbringt, der ihm nämlich einen Eisvogel wegschnappt, den er gefunden hat und wo er sagt, das ist kein Katerfressen, diesen Vogel kriegst du nicht, der Kater kann ihn nicht verstehen. Als Instinktwesen greift er natürlich nach dem Vogel und dafür fängt Hauke an, ihn zu würgen. Das heißt, er würgt ihn für seinen Ungehorsam, ja, dafür, dass er der Dressur, dem Wort des Herrn nicht folgt. Und während er ihn würgt, schlägt das Tier seine Krallen in sein Fleisch und er sagt, wir wollen mal sehen, wer es länger aushält. Das heißt, der Kampf Mensch und Natur ist da schon sehr intensiv erzählt, sehr früh erzählt. Und dieser Kampf zieht sich eigentlich durch das Ganze, der Kampf mit dem Meer, das das Land zu nehmen droht, das das Dorf bedroht, dem Meer setzt man etwas entgegen. Dann gibt es den nächsten Schritt. Es gibt dieses Vorland, was relativ fruchtbar ist, was man dann versucht einzudeichen, um weiteres Land zu gewinnen. Damit macht er ja den Schritt von der reinen Sicherung des Dorfes hin zur Landnahme. Das heißt, die Ausdehnung des Menschen, der sich immer mehr der Natur bemächtigt, nach dem Motto, mach dir die Erde untertan und natürlich auch möglichst das Meer. Das heißt also, er dehnt seinen Herrschaftsbereich als guter Ingenieur immer weiter aus. Und da kann man dann fragen, ist das zum Beispiel schon die erste Selbstüberschätzung? Ist das eine Art Hybris des Menschen gegenüber der Natur?
Ich würde gerne jetzt mal auf den Schimmel kommen. Und zwar zu einer Szene, in der der Schimmel überhaupt erst einmal erworben wird. Es ist die Szene des, können wir gleich drüber diskutieren, die Szene des Teufelspakts. Es ist auch eine Szene, in der wir noch einmal das Frauenbild vermittelt bekommen. Und Stefan Vancura liest sie.
Hauke Hain war zur Zeit des Pfedermarktes in die Stadt geritten, ohne jedoch mit diesem dort zu tun zu haben. Gleichwohl, da er gegen Abend heimkam, brachte er ein zweites Pferd mit sich nach Hause. Aber es war rauhaarig und mager, dass man jede Rippe zählen konnte. Und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den Schädelhüllen. Elke war vor die Haustür getreten, um ihren Eheliebsten zu empfangen. »Hilf, Himmel«, rief sie. »Was soll uns der alte Schimmel?« Denn da Hauke mit ihm vor das Haus geritten kam und unter der Esche hielt, hatte sie gesehen, dass die arme Kreatur auch noch lahme. Der junge Deichgraf aber sprang lachend von seinem braunen Wallach. »Lass nur, Elke, es kostet auch nicht viel.« Die kluge Frau erwiderte, »Du weißt doch, das Wohlfeilste ist auch meist das Teuerste.« »Aber nicht immer, Elke. Das Tier ist höchstens 4 Jahre alt. Sieh es dir nur genauer an, es ist verhungert und misshandelt. Da soll ihm unser Hafer gut tun. Ich werde es selbst versorgen, damit sie es mir nicht überfüttern.« Das Tier stand indessen mit gesenktem Kopf, die Mähnen hingen lang am Hals herunter. Frau Elke, während ihr Mann nach den Knechten rief, ging betrachtend um dasselbe herum, aber sie schüttelte den Kopf. »So eins ist noch nie in unserem Stall gewesen.« Als jetzt der Dienstjunge um die Hausecke kam, blieb er plötzlich mit erschrockenen Augen stehen. »Nun, Carsten«, rief der Deichgraf, »was fährt dir in die Knochen? Gefällt dir mein Schimmel nicht?« »Ja, oh ja, uns wehrt. Warum denn nicht?« »So bring die Tiere in den Stall, gib ihnen kein Futter, ich komme gleich selber hin.« Der Junge fasste mit Vorsicht den Halfter des Schimmels und griff dann hastig, wie zum Schutze, nach dem Zügel des ihm ebenfalls vertrauten Wallers. Hauke aber ging mit seinem Weibe in das Zimmer. Ein Warmbier hatte sie für ihn bereit und Brot und Butter waren auch zur Stelle. Er war bald gesättigt, dann stand er auf und ging mit seiner Frau im Zimmer auf und ab. Lass dir erzählen, Elke, sagte er, während der Abendschein auf den Kacheln an den Wänden spielte, wie ich zu dem Tier gekommen bin. Ich war wohl eine Stunde beim Oberdeichgrafen gewesen. Er hatte gute Kunde für mich. Es wird wohl dies und jenes anders werden als in meinen Rissen, aber die Hauptsache, mein Profil ist akzeptiert. Und schon in den nächsten Tagen kann der Befehl zum neuen Deichbau da sein. Elke seufzte unwillkürlich, also doch, sagte sie sorgenvoll. Ja, Frau, entgegnete Hauke, hart wird's hergehen. Aber dazu, denke ich, hat der Herrgott uns zusammengebracht. Unsere Wirtschaft ist jetzt schon so gut in Ordnung. Ein Großteil kannst du schon auf deine Schultern nehmen. Denk nur um 10 Jahre weiter, dann stehen wir vor einem anderen Besitz. Sie hatte bei seinen ersten Worten die Hand ihres Mannes versichernd in die ihrigen gepresst. Seine letzten Worte konnten sie nicht erfreuen. Für wen soll der Besitz, sagte sie. Du müsstest deinen ander Weib nehmen, ich bring dir keine Kinder. Tränen schossen ihr in die Augen. Aber er zog sie fest in seine Arme. Das überlassen wir dem Herrgott, sagte er. Jetzt aber und auch dann noch sind wir jung genug, um uns der Früchte unserer Arbeit selbst zu freuen. Sie sah ihn lange, während er sich hielt, aus ihren dunklen Augen an. Verzeih, Hauke, sprach sie, ich bin mitunter ein verzagt Weib. Er neigte sich zu ihrem Antlitz und küsste sie. Du bist mein Weib und ich dein Mann, Elke. Und anders wird es nun nicht mehr. Da legte sie die Arme fest um seinen Nacken. Du hast recht, Hauke, und was kommt, kommt für uns beide. Dann löste sie sich errötend von ihm. Du wolltest von dem Schimmel mir erzählen, sagte sie leise. Das wollte ich, Elke. Ich sagte dir schon, mir war Kopf und Herz voll Freude über die gute Nachricht, die der Oberdeichgraf mir gegeben hatte. So ritt ich eben wieder aus der Stadt hinaus. Da, auf dem Damm, hinter dem Hafen, begegnet mir ein ruppiger Kerl. Ich wusste nicht, war es ein Vagabund, ein Kesselflicker oder was denn sonst. Der Kerl zog den Schimmel am Halfter hinter sich. Das Tier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an. Mir war es, als ob es mich um etwas bitten wollte. Ich war ja auch in diesem Augenblick reich genug. »Hey, Landsmann«, rief ich, »wo wollt ihr mit der Kracke hin?« Der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch. »Verkaufen«, sagte jener und nickte mir listig zu. »Ja, nur nicht an mich«, rief ich lustig. »Ich denke schon«, sagte er, »das ist ein wacker Pferd und unter 100 Talern nicht bezahlt.« Ich lachte ihm ins Gesicht. »Nun«, sagte er, »lacht nicht so hart. Er soll's mir ja nicht zahlen. Aber ich kann's nicht brauchen, bei mir verkommt's, es wird bei euch bald ander Ansehen haben.« Da sprang ich von meinem Wallach und sah dem Schimmel ins Maul und sah wohl, es war noch ein junges Tier. »Was soll's denn kosten?«, rief ich, da auch das Pferd mich wiederum wie bittend ansah. »Herr, nehmt's für 30 Taler«, sagte der Kerl, »und den Halfter gebe ich euch da rein.« Und da, Frau, habe ich den Burschen in die dargebotene braune Hand, die fast wie eine Klaue aussah, eingeschlagen. So haben wir den Schimmel. Und ich denke auch Wohlfall genug. Wunderlich nur war es, dass ich mit den Pferden wegriet, hörte ich bald hinter mir ein Lachen, und als ich den Kopf wandte, sah ich den Slowaken. Der stand noch sperrbeinig, die Arme auf dem Rücken, und lachte wie ein Teufel hinter mir drein. »Pfui«, rief Elke, »wenn der Schimmel nur nichts von seinem alten Herrn dir zubringt, möge dir gedeihen, Hauke.«
Ist das ein Teufelspakt? Man muss wissen, dass vorher genau diese Szene, von der du vorhin erzählt hast, die spielt, glaube ich, relativ knapp davor, wo der Bursche und sein Freund vermeintlich das Pferdegerippe nachts auferstehen sehen. Das heißt also, das ist eigentlich die Scharnierszene und jetzt kommt es zum Kauf eines Schimmels. Und man kann natürlich schon interpretieren, dass es hier eine Verknüpfung gibt, sozusagen eine teuflische Todesverknüpfung.
Ich sagte ja vorhin schon, dass Storm sich wirklich anstrengt, die abergläubischen Momente zu stärken. Ja, und das macht er auf viele Weise und unter anderem durch den Aufbau des Textes. Also schalte ich das nicht gelingende Experiment, dass die rationale Welt sich ja nicht bestätigt hat, vorweg, dann kommt der Schimmel, dann taucht er auch tatsächlich auf. Das heißt ja für uns, wenn wir das lesen, dass sich sozusagen beglaubigt, dass dieses Gerippe auferstanden ist. Und zugleich lässt er dann aber auch, und das, wir haben uns ja vorhin so angeschaut und geschmunzelt, dann lässt er auch Hauke plötzlich ganz unwahrscheinliche Dinge sagen, die diese Person aus ihrem rationalen Weltverständnis gar nicht sagen würde, denn Hauke selbst erzählt ja jetzt seiner Frau, dass der hatte eine Klaue, sah fast wie der Teufel aus, ja, als würde auch Hauke an so etwas wie Teufelspakte glauben. Also er drückt schon ganz schön stark die Botschaft rein, dass wir etwas, das ist dubios, es soll dubios werden. Und dann kommt natürlich auch das Faktum, dass der Knecht Carsten mit dem Schimmel nicht umgehen kann und dass dieser Schimmel dann auch nur Hauke tragen möchte und so magisch sozusagen, so wunderschön wird und gedeiht. Das kommt dann auch wieder genau auf dieser Grenze. Ist es irgendwie irreal, ist ein Zauber im Spiel oder es könnte ja schon auch noch sein, ja, das Pferd war jung, man sieht es an den Zähnen, es wird ordentlich gefüttert, das erholt sich eben, auch das ist noch möglich.
Genauso wichtig wie das, was ihr jetzt beschrieben habt, diese Verschachtelung der beiden Aberglaubenmomente, es ist auch eine Verbindung dieses Teufelsthemas im Schimmel mit dem Projekt von Hauke. Also er erzählt gleichzeitig, er war beim Oberdeichgraf. Der Oberdeichgraf ist weit weg im Übrigen. Ne? Der sitzt dann irgendwo ganz weit weg in einer größeren Stadt. Und Hauke muss es in dem Dorf, wo er lebt, durchfechten. Ne? Also er ist sozusagen der Statthalter vor Ort, lässt sich also dort mit seinen Entwürfen sehen. Und der Deichgraf sagt, ja, mach es. Ne? Das heißt, er muss dem Dorf sagen, ihr müsst relativ viel Geld aufwenden. Es wird teuer, es wird viel Arbeit kosten. Ihr müsst alle mit anpacken. Eure bequeme Zeit, wo ihr euch nur um eure eigenen Geschäfte kümmern müsst, ist vorbei. Ihr müsst euch um das Gemeinwesen, um die Deiche kümmern. Das meint dieses Hart wird's hergehen. Das heißt, sie sind sich bewusst, dass sie jetzt etwas anpacken, was sie zu den meistgehassten Menschen, der meistgehassten Obrigkeit in diesem Dorf machen wird. Und diese Verbindung sozusagen des großen Deichveränderungsprojekts, was ja Hauke von Anbeginn leitet, die Deiche müssen anders werden, das ist sein Mantra. Jetzt wird es Realität und genau in dem Moment, wo das Projekt anfängt, umgesetzt zu werden, kommt dieser magische Moment rein. Das heißt, Theodor Storm verwebt immer das Ingenieurswesen mit der Magie. Das mag in Baden-Württemberg nicht allen gefallen, aber das ist sozusagen die Art und Weise, wie die Geschichte ist.
Ich würde gerne nochmal zurück in die Novelle und zu dem Schimmel speziell, weil es ist ja nicht nur Hauke, der sich selbst dann in die Fluten stürzt am Ende, sondern er treibt auch das Pferd in den Tod. Er reißt das Pferd mit sich und Elke das Kind mit sich. Die sterben ja nicht alleine, die beiden, sondern jeweils mit zwei ihnen untergebenen oder unterworfenen, ihrer Macht ausgesetzten Kreaturen. Womit das Thema, die ganze Ambivalenz, er schießt Vögel ab, er tötet den Kater, dieses Kippen zwischen Verantwortlichkeit und Aggressivität und Tödlichkeit nochmal auftaucht im Text. Und der zweite Aspekt, den ich sehr schön finde an dieser Novelle, ist eigentlich den Einsatz der Farbe Weiß. Irgendwo habe ich nachgelesen und gesehen, es diskutierte jemand und sagte, ja, warum sind die Tiere nicht alle schwarz? Ja? Schwarz ist doch eigentlich die Farbe, die zum Teufel gehört und die Farbe, die zum Tod gehört. Und diese Person stellte dann also sehr klug fest, ja, schwarz wäre zu offensichtlich. Und das fand ich doch auch eine bemerkenswert kurze Erklärung.
Ja, manchmal ist es ja so.
Nein, das ist es nicht. Nein, das ist viel schöner, es ist viel subtiler, viel feiner gedacht. Dieses Motiv des weißen Tieres zieht sich ja durch den Text. Ja, wir haben den Angora-Kater, dann haben wir auch die Möwe, Klaus, die ist ja natürlich auch weiß, überhaupt sind viele Vögel hier auch weiß am Meer und der Schimmel eben das weiße Pferd und gegen den braunen Wallach. Und zugleich, wie sieht Hauke aus? Ist er hell oder dunkel? Lesevorstellung, er wird ja auch des Öfteren beschrieben, der ist auch hell, ist doch klar. Der ist ja auch ein Nordfriese und er hat natürlich blondes Haar und ein fahles Gesicht und eine bleiche, hohe Gestalt. Und was dann passiert? Man merkt im Lesen, tritt das ein, all diese hellen, weißen Wesen fangen an, sich ineinander zu spiegeln. Die übersetzen einander. Auch die haben was Gespenstisches, etwas wie das Wasser ja auch immer ein Spiegel ist. So übersetzen sich diese weißen Gesichter. Die Katze erscheint in der Möwe wieder. Der Schimmel gehört zu Hauke, weil die beiden so etwas Kreatürliches, etwas Physisches miteinander verbindet. Das ist ungewöhnlich, finde ich, auch für die Zeit. Ja, wir müssen ja mal denken, was für eine Aufregung Darwin kurz vorher erst ausgelöst hat, indem er sagt, der Mensch stammt hier vom Affen ab. Hier aber wird diese Kette, diese natürliche Kette, aus der der Mensch herauswächst, wirklich miterzählt in einem hellen Bild.
Ja, das widerspricht ja meinem Grau, das ist ja wunderbar. Schön, du hast also Licht- und Sonnenpunkte nahezu gesetzt. Du hattest es eben angesprochen mit dem Thema Schuld. Woran wird Hauke schuldig?
Ja, da gibt es ja so zwei große Lesarten. Erstmal ist die Frage, eigentlich dann die übergeordnete Frage, ist er überhaupt schuldig? Ne? Also was ist das überhaupt für eine Konstruktion Schuld? Ist die nicht genauso Aberglauben behaftet und religiös behaftet? Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet, gibt es diese Schuld überhaupt? Fragezeichen. Zunächst mal kann man sagen, es gibt diese Hybris des Menschen, die Überhebung des Menschen über die Natur. Das ist eine Art des Schuldigwerdens und es fordert die Rache der Natur, die Nemesis der Natur heraus. Also der Mensch nimmt sich zu viel, er nimmt der Natur zu viel Rechte, macht seine eigene Herrschaft groß und die Natur rächt sich und schlägt zurück. Das ist das eine Modell des Schuldigwerdens. Das andere Modell, haben wir ja auch schon kurz besprochen, ist, er wird in der Ausübung seines Amtes müder, erschöpfter, schwächer und da, wo er sozusagen energisch hätte sein müssen, bei der nochmaligen Reparatur und Instandsetzung des Deiches ist er zu schwach, um das durchzusetzen und versäumt damit seine Pflicht und dadurch verschuldet er diesen Deichbruch. Dann gibt es im Moment, wo dieser Deich bricht, noch diesen Versuch des Ole Peters, seines ewigen Widersachers, den Hauke-Hain-Deich zu durchstechen, also den neuen Deich kaputt zu machen, damit der alte sozusagen entlastet ist. Da sagt er, halt, zerstört nicht meinen Deich. Und in dem Moment, wo er die Arbeiter zum Innehalten bringt, bricht der alte Deich, der das ganze Dorf schützt, zusammen. Also da kann man dann auch nochmal sagen, ist der Kulminationspunkt einer gewissen Schuld gesetzt, wobei völlig fraglich ist, ob der alte Deich gehalten hätte, wenn der neue Deich geopfert worden wäre. Aber dieser Glaube des Opfers ist auch ganz, ganz stark. Und das ist dann die nächste Schuldebene, damit ich auch fertig, dass er eben gegen den Aberglauben, gegen den alten Mythos gehandelt hat, als er gesagt hat, ich rette diesen Hund, der in den Deich als Lebiges eingegraben werden soll. Also ein ganz alter Opferkult. Und er sagt, ich rette dieses Lebewesen und vielleicht wird er damit sozusagen an dem magischen Denken schuldig. Das wäre noch eine weitere Schuldebene. Aber wie gesagt, man kann auch sagen, diese Schuld gibt es überhaupt nicht. Und vielleicht noch eine Sache, die Frage stellt Elke, nämlich ganz ausdrücklich, warum haben wir ein behindertes Kind bekommen? Ist das vielleicht schon eine Rache der Natur? Und ich finde, und sie sagt, bin ich schuld als Mutter? Habe ich was falsch gemacht? Und da, finde ich, wird der Schuldbegriff fragwürdig, weil man sagen kann, es ist keine Schuld, es ist auch keine Strafe. Und insofern finde ich, ist das Konzept von Schuld auch durchaus befragbar in der Novelle.
Ich würde es gerne aufgreifen, ein bisschen wenden, weil das Thema Schuld mir so häufig an diesen Text auch von außen herangetragen scheint. Und die Gefahr dann ja wirklich groß ist, dass dann eben auch Ideologien, die man selber aus der eigenen Zeit hat, da reingetragen werde, gerade auch diese Hybris-Diskussion. Ja, das wäre ja auch sehr von heute gesehen und gedacht, der Mensch nimmt sich zu viel, alles möchte er beherrschen und das ist quasi Kritik daran. Das sehe ich eigentlich in diesem Text nicht. Es geht ja darum, dass, was bestätigt der Text am Ende? Der Hauke-Hain-Deich bleibt, der steht und die Konstruktion war richtig. Und ich sehe hier überhaupt nirgends, an keiner Stelle eine Bestätigung dafür, dass absolut in Frage gestellt wird, dass Menschen, die am Meer leben, sich gegen dieses Meer schützen sollen und müssen und dem auch Land abgewinnen. Das ist vielleicht eher eine ideologische Frage des 21. Jahrhunderts als eine Frage, die in diesem Text verhandelt wird. Also ich würde das unterstreichen, was du sagst, und eigentlich noch eins drauflegen. Der ganze Text handelt ja davon, wie eine ganze lange Kette von Ereignissen und Entscheidungen am Ende stattgefunden haben muss und ineinander gegriffen haben muss, damit es überhaupt zu der Schürzung des Konfliktes und zu dieser Kulmination kommen kann. Das heißt, eigentlich wird die Kategorie Schuld in etwas verwandelt, was ein soziales Leben ist, soziale Interaktion. Hier vergehen ja 15 Jahre ungefähr, mehr als ein Jahrzehnt. Und so tief ist auch das Geschehen in dieser Nacht 1756 in der Dorfgemeinschaft verankert. Du hast es auch gerade schon nochmal erwähnt, Ole Peters und der alte Konflikt, die ganzen Beglaubigungsstrategien und Erlaubnisketten, die auch dahinter stehen. Es ist ja nicht so, dass Hauke Hain alleine entschieden hätte, dass das jetzt gemacht wird. Da rechnen eine ganze Reihe von Leuten mit, der Oberoberdeichgraf und so weiter, alle geben ihr Platzett. Die Dorfgemeinschaft macht mit aus diversen Gründen, weil sie einen persönlichen Vorteil davon hat. Wo soll man da sagen, da ist eine einzelne Person schuld? Ja, und was mich sehr auch berührt hat daran, ist eigentlich, dass Storm hier so früh einen Mobbingfall erzählt. Denn das ist das, was Hauke Hain eigentlich passiert. Er wird gemobbt. Die Schwäche, da will ich nämlich deswegen auch die Krankheit daraus werfen, auch die Schwäche ist ein soziales Ergebnis. Ja, man zieht ihm sozial so viel Energien ab und setzt dem Mann so zu, dass er irgendwann, obwohl er so stark ist und wirklich eine Vision hat, einfach einknickt. Und es ist fatal für alle, dass sie ihn an dem einen Punkt, wo sie ihn angreifen können, auf diese Art und Weise mobben.
Ich finde übrigens daran auch ganz besonders, dass es zwar Hauke in gewisser Weise gelingt, die Naturordnung zu ändern, also durch diese Erfindung des flach abfallenden Deiches, aber es gelingt ihm nicht ganz, die Gesellschaft zu verändern. Und ich denke, auch wenn wir heute so viel darüber reden, im Verhältnis Mensch-Natur, es ist viel schwieriger, die Gesellschaft zu verändern als die Natur.
Das waren Ulrike Dresner und John von Düffel im Gespräch über Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter im Literaturhaus Stuttgart, aufgezeichnet im Herbst 2019. Am Mikrofon war Anja Brockert. Mehr Gespräche über Klassiker der Literaturgeschichte und Sendungen und Videos zu den Pflichtlektüren im Deutschabitur in Baden-Württemberg, also zu Faust I, Hermann Hesses Steppenwolf und E.T.H. Hoffmanns Goldenem Topf, finden Sie auf swr2.de. Sternchenthemen.